Mo Sports, Fitness for everybody.
Der heutige Fun Fact ist gesponsert von. Das wäre eigentlich ganz geil. Stell dir vor, wir hätten einen Fun Fact Sponsor.
Warum haben wir eigentlich keine Sponsoren? Habe ich mich schon mal gefragt.
Wir so hohl sind, dass wir einfach. Wir haben noch nie jemanden. Glaubst du, die kommen einfach so?
Ja, doch, erwarte ich jetzt schon.
Okay. Also, wenn ihr da draußen Sponsor. Nein. Wir sind mit drin, ne? Wir schneiden ja nichts. Nee. Also, das ist jetzt
wir
der Fun
Fact. Halt nicht, wie das geht.
Stimmt. Wir wissen nicht, wir wissen auch gar nicht, wie es geht.
Nee.
Der Fun Fact diese Woche lautet. Und ich habe den gefunden unter der Überschrift Greatness could feed the world. In heutigen Zeiten auch vielleicht ganz interessant. Und zwar, pass auf, Michael Jordan verdient heute immer noch jedes Jahr mehr Geld von, also bekommt mehr Geld von Nike als alle Factory Workers in der Nike Factory in Malaysia zusammen.
Alter, krass.
Also für seine ganz normalen, für die Jordans, weißt du?
Ja,
ja, ich gebe zu, es ist eher ein Random Fact, nicht ein Fun Fact. Also wäre es wirklich nicht so witzig. Auf der anderen Seite auch krass. Ich meine, überleg mal, was der für ein Imperium erschaffen hat. Der hat vor 84 Jahren Basketball gespielt und jetzt jedes Jahr kriegt er immer noch mit seinen Royalties so viel, wahnsinnig viel Geld.
Es ist immer so leicht zu sagen, wenn man nicht die Person ist, die das Geld hat, ne? Die das Geld bekommt. Aber ich finde, bei sowas denkt man doch dann direkt immer, warum kannst du nicht einmal aussetzen ein Jahr und dann einfach das an die Leute zahlen.
Gehalt verdoppelt.
Ja, ja.
Einmal Gehalt verdoppelt.
Einmal.
Es sind sowieso, stimmt. Auf der anderen Seite, du hast auch, es ist so unverhältnismäßig. Man kann sich da nicht so richtig reindenken. Ich habe auch diesen Sonntag, vergangenen Sonntag, bin ich auch, war ich wieder geplättet. Ich weiß nicht, das ist jetzt, Tennis war das, Wimbledon, Gottes Willen. Paris, das French Open Finale in Roland Garros und zwei, die Nummer 1 der Welt gegen die Nummer 2 der Welt. Also, du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, aber du kennst Novak Djokovic und Rafael Nadal bestimmt zumindest vom Namen. Und dann, das war
ich habe dann auch gesehen, dass alle bei Instagram gepostet haben, well done, als wenn du das so liest und dann, cool, danke.
Ein Freund von mir hat unter den, und als der vorm Spiel der Nadal geschrieben hat, irgendwie Today Grand Slam Final, bla bla, hat ein Freund von mir auch auf Deutsch kommentiert mit viel Glück, Diggi, hau rein später.
Da
waren wir uns auch nur in der Gruppe, wow, Kai. Naja, auf jeden Fall, ich habe das Match gesehen, es war unglaublich, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern danach, weil wir gerade über Fun Facts sprechen, man muss überlegen, drei Spieler, nämlich Federer, Nadal und Djokovic, haben zusammen mehr Grand-Slam-Titel als 28 andere Spieler aus den letzten 25 Jahren. Also die haben sieben und... Das ist unglaublich. Es ist, weil wir gerade über Michael Jordan sprachen, deswegen komme ich drauf. Ich hatte das auch in meiner Story gepostet, haben auch derbe viele so, Alter, weil das... mir war es auch nicht bewusst. Ich verfolge den Sport, aber mir war es auch nicht klar, wie so einzelne Leute so einen Sport so Sportarten dominieren.
Mhm.
Und man fragt sich so richtig, also...
Perfekte Überleitung zu unserer letzten Folge mit dir als Hockey.
Vielen Dank, das ist aber wirklich sehr nett.
Oder?
Ja, nee, ja, vielleicht, nein. Aber auf jeden Fall ist es beeindruckend. Ich finde das, und man fragt sich immer so, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass es so in 15 Jahren jemand anderen gibt, der im Tennis so alles gewinnt. So, weißt du, es waren für mich jetzt in meiner, eigentlich seit den letzten 15 Jahren sind es immer diese drei Spieler, so ungefähr.
Mhm.
Und jetzt soll irgendwann jemand, aber irgendwer wird sie beerben.
Ich denke auch.
Also aber zu deiner, vielen Dank für deine sehr nette Überleitung. Die Folge hat mir auch echt Spaß gemacht. Zum Glück auch vielen von euch. Es war nach unserer Tittenfolge, war es wirklich die erfolgreichste Folge seit einiger Zeit. Viele neue Hörer. Vielleicht
hast du da noch Nachfragen?
Bleiben
heute
da.
Nee. Okay, ich auch nicht.
Aber ich habe ganz viel so Feedback bekommen.
Super.
Zu einzelnen Themen, die viele sagten. Auch tatsächlich einige Hockeyhörer sagten, das wussten sie gar nicht. Fand ich schön.
Wussten gar nicht, wie viel Geld sie da noch rausholen können.
Wusste ja gar nicht.
Weil man damit klären kann,
richtig,
mit dem Hockey.
Das hast du auch schön in deiner Story, hast du natürlich schön den Fokus darauf gelegt. Habe ich natürlich auch viele Nachrichten.
Noch alle wissen.
Ja, es geht nur um die Ladies.
Heute machen wir eine große Lauffolge. Aber erstmal möchte ich dir eine Frage stellen, die ich mir gestern war das gestellt habe. Und zwar, hast du eigentlich irgendwas, was du isst, was eine richtig geile Kombi ist, wo man jetzt nicht unbedingt drauf kommen könnte. Das muss nicht so was Ekliges sein wie, oh, ich esse mal Schokolade mit Ketchup und finde es mega geil. Aber irgendwas, also zum Beispiel, ich habe als kleines Beispiel, ich habe gestern nämlich mal wieder Chips mit, Chips mit Karotte gegessen. Aber gleichzeitig so, dass man so Karotte abbeißt und dann Chips abbeißt. Das war mega lecker. Das kann ich jedem von euch raten.
Aber kann man nicht auch Karottenchips?
Ja, nee, das machen wir jetzt aber nicht. meine schon echt. Ja. Also ich habe das auch gleich als Fact rausgehauen, was tatsächlich immer hilft, damit man nicht die ganze Packung auf isst. Weil man einfach oftmals natürlich das hat, man macht eine Packung Chips auf, man isst einfach die ganze Packung. Wenn du dazu aber Rohkost isst, dann bist du halt irgendwie anders gesättigt.
Dann ist und okay. Dann ist,
ja, da ist auch noch Vitamine drin.
Ist das so, wie bei McDonald's sich ein Menü mit einer Light bestellen?
Nee.
Oh, nee, Donners,
du musst ein Brokkoli-Röschen dazu essen. Ja, genau. Nee, aber tatsächlich funktioniert das super gut und es schmeckt auch einfach sehr gut. Und das habe ich. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich zum Beispiel auch richtig gerne Körning-Frischkäse wirklich zu allem esse. Also das geht sowohl süß als auch salzig. Das geht mit Nutella, das geht mit Früchten, das geht aber halt auch salzig mit Gemüse und so weiter. Und hast du da irgendwie sowas?
Ah, ja, aber nichts so Gesundes, so wie bei dir. So, eher so, keine Ahnung, ich habe früher zum Beispiel alles mit Ketchup gegessen. Ah, alles. Ich habe Toastbrot mit Ketchup gegessen.
Ah, okay.
Also ich, wenn wir, oder auch immer noch, wenn ich im Blockhaus bin oder so, dann esse ich auch dieses Knoblauchbrot und dippe das mit Ketchup. Finde ich total geil.
Echt?
Ja. Also, okay. Weil ich halt einfach, ich liebe halt Ketchup. Und witzigerweise habe ich ja meine Kinder bei. Weil, wenn ich mit meinen Töchtern ins Blockhaus gehe, verbrauchen wir eine komplette Ketchupflasche.
Alter, was? Das war ein Fun Fact.
Die haben sich richtig totgelacht. Weil die Mädels auch so, ja klar, hier, hau rauf. Papi, mehr Ketchup? Ja, klar.
Okay. Bei uns war das Haus immer mal dieses Maggi.
Ah,
Maggi
ja.
Haben wir immer überall drauf gemacht. Und mein Vater, als er dann, meine Mutter ist ja nicht mehr bei uns und hat dann ja eine neue Frau. Und die hat kocht immer so richtig krass. Und die war am Anfang, das hat die so gestört, dass wir einfach überall Maggi noch raufhauen. Ne?
Ach so, ja klar, so typisch Koch, ne?
Ja, also, die hassen sowas.
Teilweise im Restaurant kriegst du auch Ärger, wenn du Ketchup bestellst. So.
Ja. Und Maggi ist halt noch so voller Geschmacksverstärker.
Ja, klar. Übrigens, das gut, dass du es angesprochen hast, das fällt mir dabei nämlich ein. Ich war, wie ich gerade sagte, im Restaurant im Blockhaus und ich weiß nicht, wer es kennt, im Süden kennt man das ja nicht so. Ich habe irgendwann festgestellt, dass das Blockhaus ein norddeutsches Ding ist, wusste ich nicht. Ist aber tatsächlich anscheinend so. Also so ein richtiges Steakhouse, ne? Und wirklich super lecker. Ich weiß nicht, ob du da jemals warst, aber wirklich gut. Wirklich richtig gut. So, lange Rede, kurzer Sinn. Im Blockhaus gibt es einen Klassiker. Ich weiß nicht, ob du kennst den bestimmten Blockhaus-Salat. Das ist so ein sehr klassisch, das ist immer so zusammengemixt aus, da ist immer Paprika, Gurke, Zwiebeln, Radieschen, klar, Salat, ganz so eine Grundlage, so ein klassischer.
So ein Salat, wie der bei Edeka abgepackt liegt.
Ja, genau, so ungefähr. Nur halt wirklich frisch, der schmeckt auch wirklich gut. Und dann fragen sie dich eigentlich immer nur, welches Dressing möchten sie dazu? Die haben irgendwie vier Dressings, ja, Joghurt, French, Italian und, was weiß ich, Nizza. Ist das ein Dressing? Nizza-Dressing, was weiß ich. Auf jeden Fall, wenn ihr Nizza-Dressing herstellen wollt, dann ist jetzt der Moment, daraus eine Marke
zu machen. Wir werden Sponsor aktiv.
Aber also auf jeden Fall, und dann die fragen eigentlich immer nur, welches Dressing zum Salat. Und dann sage ich immer American, aber bitte ohne Tomaten, weil...
Ich dachte, du sagst Ketchup einfach.
Nee, das wäre geil. Nee, Tomaten, aber bitte ohne Tomaten. Weil wer mich kennt, weiß, ich mag einfach keine Tomaten.
Aber Ketchup, geil.
Ja, pass auf, das ist richtig. Ketchup, kein Problem. Pizza, kein Problem. Tomatensuppe, kein Problem. Aber eine Tomate, weiß ich nicht. Ich kann keine Tomate essen. Ich mag es einfach nicht. Also, es schmeckt mir auch nicht. Ich habe
auch nicht erwärmt? Ich habe nämlich mal auch gehört,
dass
Tomaten, das ist natürlich bestimmt scheiße, sind glaube ich Schattengewächse und deswegen muss man die erwärmen.
Wenn die in die Sonne gehen, dann sind die richtig lecker. Also
ja, irgendwie so.
Ja, kann sein. Ich kann es dir nicht sagen. Mir schmeckt so eine normale Tomate auch aufs Brot gelegt oder so, es schmeckt mir halt einfach nicht so gut. Naja, ist ja auch egal. Ich darf ja auch einfach, hör doch mal auf, jetzt mich anzuschreien. Ich darf auch,
nee, das muss man schon mal ein bisschen rechtfertigen.
Ich darf ja auch einfach mal einen Salat ohne Tomate bestellen. So, und darauf will ich hinaus. Ich finde es so faszinierend, weil ich sage dann nichts, ne? Aber die Quote an Malen, wo der Salat 90 Sekunden später mit Tomate kommt, ist bei über 100%. Das ist 110%. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe noch so beim Stecken gesagt, aber bitte ohne Tomate, das wäre ganz wichtig. Ja, kein Problem. Schreibt sie sogar. Geht weg, kommt mit dem Salat wieder. Da liegen zwei Tomaten drauf. Und ich denke mir jedes Mal so.
Machst du mal ein Fass auf?
Ja, das wollte ich dich nämlich jetzt fragen. Sagst du was?
Kommt immer drauf an. Ja, darüber haben wir auch schon mal gesprochen,
ja, erinnere so
ich
ähnlich,
mich, aber
ja.
Schon länger her. Und bei mir ist es halt so, bei den Tomaten, da würde ich es einfach runternehmen, so. Ist egal, da habe ich auch viel zu sehr Hunger, als dass ich das nochmal zurückschicken lasse. Und ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie stolz drauf beharre, nach dem Motto, ich habe dafür bezahlt. Mhm. Aber wenn das sowas ist wie, ich sage, ohne das Dressing, sage ich jetzt nicht, aber, oder falsches Dressing drauf oder was auch immer, dann gebe ich schon zurück, weil das kann ich halt nicht runterpoolen. Also alles, was ich mir selber dann noch irgendwie runterpoolen kann, ist okay. Aber alles, wo das Essen an dem Arsch ist, geht nicht.
Das geht. Ja, ein bisschen sehe ich es auch so. Auf der anderen Seite, Ich denke mir immer so, ja, komm, ey, das ist halt, ja, das macht sie nicht böse, die will mir jetzt hier nicht eine Tomate unter. Ich habe dann so ganz demonstrativ die Tomaten so nebeneinander nur noch übrig gelassen auf den Teller.
Mit so. Tomate ist da, ach so, so hast du gesagt.
So übrig, nee, so übrig gelassen. Ach so, okay. Hast du so aufgegessen, alles weg und die Tomaten so mittig auf den Teller gelegt und dann so habe ich sie so angeguckt, dass ich, sie hat nichts gesagt. Wäre auch geil gewesen. Ach so,
Gehst du oft essen?
Ja, ich gehe relativ häufig essen.
Also wie oft die Woche?
Naja, also dadurch, dass ich auch mittags häufig dann im Büro, wir essen gehen auch häufig, würde ich sagen, so in der Woche normalerweise vielleicht so dreimal.
Okay.
Drei, viermal.
Weil das ist, ich habe witzigerweise eine Person, die ich gerade so ein bisschen trainiere, sonst mache ich das ja eher nicht so PT-mäßig, aber es ist... Ist jetzt ein Ausnahmefall, weil dafür was Bestimmtes trainiert. Auf jeden Fall bin ich bei ihm ja auch gerade dabei, das Essen so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, weil er halt unglaublich viel essen geht. Und das ist krass. Du hast dein Essen dann einfach nicht unter Kontrolle. Also du kannst zwar immer, es kommt drauf an, wo du hingehst und so weiter. Und du kannst ja auch immer das so ungefähr, keine Ahnung, er soll jetzt auch nicht abwiegen und so. Aber selbst wenn du einfach nur Fisch mit Gemüse bestellst, zum einen weißt du halt nie, wie die das so richtig zubereiten. Also es ist einfach unfassbar schwer, da einen richtigen Überblick zu behalten, habe ich festgestellt.
Das stimmt. Aber es ist jetzt auch dann schon, jetzt sprichst du schon richtig oberste Schublade.
Ja, klar, bei uns ist ja egal.
Training,
ja,
weil
genau.
Letztendlich...
Für den Autonomalo ist egal.
Ja, wenn du jetzt... Völlig egal, genau. Und auch wenn du jetzt, selbst wenn du performanceorientiert arbeitest, also außer du willst einen Ironman machen oder sowas, aber wenn du jetzt, selbst wenn du performanceorientiert arbeitest, solltest du eigentlich schon genügend Kalorien verbrauchen.
Ja, absolut. Aber ich meine auch einfach nur gar nicht nur unbedingt so kalorienbedingt, aber es ist, du hast einfach nicht unter Kontrolle, wie viel, wenn du jetzt Fisch mit Gemüse bestellst und Kohlenhydraten oder was auch immer, irgendwelche Kartoffeln dazu. Du hast ja nicht genau unter Kontrolle, wie viel wovon jetzt kommt. Und dann müsstest du halt gegebenenfalls auch nachbestellen. Aber das macht man ja auch nicht unbedingt, dass man sagt, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Fleisch dazu.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Also
nee, das stimmt schon.
Das ist echt schon. Interessant, das ist wie sehr das dann doch irgendwie das beeinflusst.
Und du kannst eben auch beim Bestellen oder Essen gehen oder was auch immer im Büroalltag passiert. Es ist halt auch, ich weiß nicht, wie es euch zu Hause geht, aber gerade beim Thema Bestellen, ich sitze dann doch immer davor und... Boah,
ja.
Es ist dann doch immer irgendwie asiatisch oder Pizza.
Ja, ja.
So, weißt
und bei asiatisch hast du dann das Ding, wenn du dann irgendwie Reis mit Fleisch und Gemüse bestellst, dann kommt das ja schon noch in der Soße und dann siehst du gar nicht so wirklich, was da drin ist. Und in der Soße erstmal überhaupt.
Ja.
Und dann Gemüse kannst du da eh knicken. Da sind vielleicht drei Stücken Paprika drin, so weißt du?
Ja, ja, gebe ich
also,
dir recht.
Darauf wollte ich, glaube ich, eher hinaus. Es ist ja leider oftmals so, nicht immer, ich will das nicht allen Restaurants unterstellen, aber dass schon gespart wird, wo es möglich ist. Und gerade wenn man Essen bestellt, bin ich immer der Meinung, wenn ich der Person nicht ins Auge schaue und der sage, was ich will, dann kommt es eh nicht so an, wie ich will. Und deswegen macht halt
nee,
immer...
Hast du recht. Also das ist schon wichtig, grundsätzlich da so drauf zu achten. Wobei, also wie gesagt, ich für mich persönlich, deswegen ist ganz entscheidend, auf welchem Niveau man sozusagen selber auch trainiert oder fit sein will oder gesund sein will. Also ich persönlich habe festgestellt, wenn man so für so einen Rhythmus für sich hat, dass man, keine Ahnung, in meinem Fall jetzt, dreimal die Woche laufen geht und versucht zweimal, dreimal noch was zu machen darüber hinaus. Also mal ist es nur vielleicht ein Gymnastikprogramm oder, ne, oder irgendwie ein Stabi-Programm zu Hause und mal schaffe ich es ein, zweimal auch ins Gym zu gehen. Aber dann geht es auf jeden Fall für das Jedermann-Level, um es mal so zu sagen. Sag mal, bevor wir, voll rein ins Thema, laufen, weil wir wollen ja heute vor allem über das Laufen sprechen. Und ich hab mich beim, als wir das so abgemacht haben, dass wir heute uns das Thema Laufen vornehmen, habe ich mich erst so kurz gefragt, so, ist das ein Thema? Also reicht das, um einen Podcast zu füllen, so mäßig, ne? Und habe dann bei den Fragen gemerkt, okay, es reicht.
Täglich so viele Fragen zum Thema Laufen.
Ja, und weil grundsätzlich dachte ich, mein Gott, du hast zwei Beine, setz sie voreinander und läufst du halt.
Ja, ich glaube, damit können wir direkt mal reinstarten. Das Ding ist auch, dass so viele Leute immer denken, es gibt so eine Zauberformel. Also eine Frage, die so oft kommt, ist, wenn man Krafttraining mit Laufen verbinden will, soll ich dann vorm Krafttraining laufen oder danach oder währenddessen? Wie machst du das am besten? Und gerade auch, wenn du zum Beispiel für sowas wie Hyrox trainierst. Abhängig ist natürlich einfach auch, wofür trainierst du? Und ich mache das tatsächlich so, dass ich alles mache. Manchmal laufe ich zum Gym, bin also vor dem Krafttraining gelaufen. Manchmal mache ich aber auch mein Krafttraining und gehe dann nachlaufen. Klar, es gibt so klassische Hyrox-Einheiten, die mache ich jetzt nicht. Aber machen auch viele, die dafür trainieren, dass sie wirklich laufen und die Krafteinheiten verbinden, dass sie sagen, ich squatte jetzt, dann laufe ich 2 Kilometer, dann squatte ich wieder. Und es ist alles gut, es hat alles seine Vorteile. Ihr müsst, die einzige Sache, die ihr euch bewusst machen müsst, ist, wenn ihr, also die Sache, die als zweites kommt, die wird halt schwieriger, ist ja klar. Also wenn du erst läufst und dann Krafttraining machst, hast du weniger Energie und auch so Neurokonzentration für das Krafttraining und umgekehrt. Also klar. Wenn du erst halt das Krafttraining machst, dann wird das Laufen schwieriger. Aber dieses etwas schwieriger machen und etwas anstrengender machen und dich zwingen, da dann noch abzuliefern, ist ja dieser Trainingseffekt.
Genau, und ich, das finde ich, ich fand den einen Satz, ich fand alle Sätze gut, die du gesagt hast, aber ich fand den Einsatz besonders gut, weil erstmal eine Zieldefinition zu machen, also was ist sozusagen, wofür trainiere ich, ist, glaube ich, das wirklich Entscheidende, weil wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, wenn du, dass es unterschiedliche Zielsetzungen sind oder Trainingsinhalte sind, ob du jetzt dich auf einen Marathon vorbereitest oder ob du einfach nur sagst, jo, ich möchte irgendwie ein bisschen gesund sein oder ob du sagst, du bereitest dich auf einen Sprint, irgendeine Sprintgeschichte vor. Das sind völlig unterschiedliche Ansätze.
Richtig. Also genau, wenn du jetzt zum Beispiel, und für High Rocks ist witzig, weil da macht tatsächlich auch alles Sinn. Genau. Also da kannst du wirklich von bis, weil du bist ja ständig im Wechsel zwischen Kraft- und Lauftraining. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich möchte unbedingt stärker werden, ja, dann würde ich halt nicht dazu raten, dass du vor den Krafteinheiten noch laufen gehst, weil du hast einfach beim Krafttraining weniger Energie. Ich mag das total gerne, aber schon so ein bisschen vorbelastet ins Krafttraining zu gehen. Mhm. Auch wenn ich weiß, ich hebe da nicht meine Maximalgewichte, aber ich mag das einfach, diese Vorbelastung und dann noch so zu gucken, was geht. Würde ich auch nur Leuten empfehlen, die irgendwie schon fortgeschritten sind, weil Leute, die gerade mit dem Krafttraining anfangen, da ist Technik noch so wichtig und da brauchst du auch einfach volle Konzentration und Körperspannung, um die Gewichte so richtig auszuführen, ja. Die Übungen.
Und übrigens, um da nochmal sogar ergänzend dir recht zu geben, sogar in den Spielsportarten ist es so, dass, also als, um ein Beispiel aus meiner Sportart zu nehmen, bei uns gibt es eine ganz, oder ich will plakativ, Fußball, ja. Viele Leute machen den Fehler, dass sie Elfmeter zum Beispiel im Fußball immer nur trainieren, so als Fun-Objekt, wenn sie ausgeruht sind. Am Anfang vom Training, komm, wir schießen hier nochmal 10 Elfmeter. Und dann wundert man sich, das ist beim Fußball nicht so ein gutes Beispiel, weil das ist eben nur ein Schuss aus Elfmetern. Beim Hockey gibt es die Standardsituation Strafecke und die ist sehr, sehr komplex. Das ist eine sehr komplexe Standardsituation, die so zu 30-40% zum Tor führen sollte. Also das ist schon auch nicht wie ein Elfmeter, ne? Aber schon auch so. Und die muss man aber auch sehr, sehr im Ablauf als Routine immer wieder trainieren. Da habe ich in meinem Leben wahrscheinlich 500.000 Einzeleinheiten von gehabt. So. Ganz viele machen sowohl beim Fußball mit dem Elfmeter als auch beim Hockey mit der Strafecke oder beim Handball mit dem 7-Meter, um das meiste alles abzudecken, den Fehler, dass sie das immer so ausgeruht trainieren. Am Anfang vom Training heißt es, komm, wir machen nochmal eine Stunde oder eine halbe Stunde hier die Standardsituation. Das führt aber dazu, dass du das immer nur ausgeruht trainiert hast. Mhm. Und ich habe immer gesagt, wenn wir Ecken trainiert haben, also Standardsituation trainiert haben, ich habe immer gesagt, lasst uns das ans Ende vom Training packen, wenn wir vorher vielleicht ein Trainingsspiel, eine Einheit gemacht haben, 20 Minuten, wo alle ausgepowert sind, dann muss ich doch ecken, weil dann will ich doch, dass der den Ball rausgibt, das noch genau kann, der den Ball stoppt, ja, das kann und Sinn. Ich als Schütze. So, und der Fußballer sollte eigentlich auch Elfmeter möglichst so trainieren, dass er völlig platt ist.
Ja.
Weil wann hast du die meisten Elfmeter? Entweder, also wahrscheinlich nicht in den ersten 5 Minuten im Schnitt vom Spiel, sondern meistens irgendwann so, ne? Ich würde wetten, ich kenne sie nicht, die Statistik, ich würde wetten, die meisten Elfmeter sind in der zweiten Halbzeit. Oder eben im Elfmeterschießen ganz am Ende, wenn du nach 120 Minuten schon völlig platt bist.
Ja,
so, das heißt, du bist immer, und das passt so ein bisschen zu dem, was du eben gesagt hast, dass ich glaube, man macht häufig den Fehler, dass man, und jetzt geht es ja nicht darum, dass du irgendwie dich auf Marathon vorbereitest, aber wenn du zum Beispiel dich für High Rocks vorbereitest, natürlich macht es dann Sinn, auch mal müde ans Krafttraining zu gehen.
Und bei mir ist es auch zum Beispiel so, fast jedes Mal, wenn ich laufen gehe, habe ich halt Beinmuskelkater und schwere Beine. Und das ist immer die ersten Kilometer unangenehm und dann läuft sich das so raus und dann geht's. Aber wenn ich dann mal laufen gehe, ohne dass ich vorher Krafttraining gemacht habe, denke ich so, Alter, wie geil ist das? Also man kriegt auch ein ganz anderes Gefühl dafür. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr jetzt kein spezielles Ziel habt, sondern einfach da ein bisschen fit werden wollt, würde ich euch immer raten, das so ein bisschen durchzumischen. Und wenn ihr genaue Ziele habt, dann definiert die vorher genau und dann müsst ihr das halt daran anpassen.
Also ich starte mal in die Fragen, haben wir jetzt schon quasi gemacht, aber ich starte mal rein, weil ich finde die erste ist eigentlich ganz gut. Erstmal auch eine Frage, schön, ich habe nichts, wollte nur sagen, dass wir euren Podcast gehört haben. Okay, vielen Dank.
Nicht mal gesagt, dass er geil ist. Ich habe gehört.
Ich habe nichts, wollte nur sagen, dass wir beim Podcast beim Hockeytraining gehört haben.
Ah, super. Das ist perfekt. Ach, beim Training, das ist nice. So über Lautsprecher?
Das kann ich dir jetzt nicht, das kann dir Tutu Lenz beantworten.
Dann hört ihr diese Folge hoffentlich auch beim Laufen jetzt.
Das wäre geil. Also pass auf, Toto Swan fragt Folgendes. Ist eine Laufanalyse für den richtigen Schuh notwendig? Was ist deine Meinung?
Das kommt, das ist die beschissenste Antwort, das kommt drauf an. Nee, also ich habe bei meinen, als ich Laufschuhe gekauft habe, nie eine Laufanalyse gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich auch nie Probleme hatte. Ich würde jetzt nicht bei jedem Schuh, den ich kaufe, eine Laufanalyse machen, aber es macht auf jeden Fall dann Sinn, wenn du beim Laufen immer Schmerzen hast, weil dann machst du, dann liegt es nicht immer, aber oft am Schuh, dann hast du vielleicht eine Überpronation oder eine Subpronation oder irgendwie sowas heißt das. Also wenn der Fuß halt so entweder nach außen oder nach innen kippt, hat man ganz oft und dann braucht man halt eine Einlage. Genau, also wenn du Schmerzen hast, dann würde ich es auf jeden Fall machen, immer. Und aus Interesse macht das halt manchmal auch Spaß. Also wenn du jetzt echt mal ein bisschen investieren willst in Schuhe und es gibt halt ganz gute Läden in Hamburg, zum Beispiel so Hamburger Laufladen oder so. Und ich glaube, wenn ihr ein Essex bei euch in der Stadt habt, da machen die das, glaube ich, auch so, dass du dann auch auf die Laufschuhe, die du kaufst, irgendwie Prozente kriegst oder so, keine Ahnung. Dann macht es Sinn, aber musst du jetzt nicht zwangsläufig. Was ich aber auf jeden Fall abraten würde, ist Laufschuhe im Internet zu kaufen, ohne die zu kennen. Das ist wie bei Cinderella. Musst du erstmal anprobieren.
Ja, die musste ja ihre Laufschuhe bekanntermaßen auch erst einmal anprobieren. Ja, und ich möchte noch ergänzen, also was ich persönlich zumindest aus persönlicher Erfahrung sagen kann, was ich trotzdem jedem empfehlen würde, insofern doch Laufanalyse, wäre meine Punchline, ist wirklich einmal, wenn man viel Sport macht, und das, dann sollte es nicht daran scheitern, dass man sich einmal dahingehend analysieren lässt, ob man, was du gerade gesagt hast, in irgendeiner Form eine Anomalie im Laufen hat. Also beispielsweise, mein Leben lang gelaufen, ich musste immer Einlagen tragen, weil ich einfach in einer gewissen Form immer zu sehr über den Innenfuß abrolle und das wahnsinnig ungesund für alles ist, für die Waden ist, für die Hüfte, das zieht sich ja dann hoch wie, ne? Und da einmal eine Analyse zu machen und sich einmal von so Einlagenspezialisten, da gibt es ja einige, von einmal durchchecken zu lassen und zu gucken, ob man da, ob ihr, also einmal, dass ihr einmal guckt, ob ihr da irgendwas in irgendeiner Form noch optimieren könnt, das macht einfach Sinn. Weil das ist
auf jeden Fall nicht schädlich so. Wie gesagt, ihr müsst es nicht jedes Mal machen, wenn ihr euch jetzt Schuhe kauft. Nein. Meistens muss man es echt nur einmal machen.
Ja,
so, genau.
Die passen ja auch in verschiedene Laufschuhe. Also ja, so, das hat gar nichts mit dem Schuh an sich zu tun erstmal.
Nee. Ja. Also, und das sind ja nochmal zwei Sachen. Zwei Paar Schuhe. Entweder ihr macht das...
Oh, es ist so ein Fun-Podcast.
Oder?
So
gut. Entweder ihr lasst euch Einlagen machen oder manchmal geht es ja echt einfach darum, dass man sich gar keine Einlagen machen lassen muss, sondern nur den richtigen Schuh finden muss. Weil es gibt ja neutrale Schuhe, Schuhe mit Stütze und so weiter.
Ja. Ja, klar.
Aber da würde ich dann vielleicht, jetzt habe ich eben Essex gesagt, aber vielleicht doch lieber zu einem neutralen Laufladen gehen.
Auf jeden Fall.
Damit man nicht irgendwie das Gefühl hat, die wollen dann jetzt nur die und die Schuhe.
Das meinte ich auch eben. Ich würde tatsächlich zu einem Laden gehen, der sich um Einlagen kümmert. Weil die meistens, die arbeiten zwar auch natürlich irgendwie mit Schuhherstellern zusammen, aber meistens nicht nur mit einem.
Genau.
Und das kann dann schon in die Hose gehen. Es gibt definitiv Sportartikelhersteller, die können keine Laufschuhe.
Ich fühle mich hier gar nicht angesprochen.
Nö, aber... Die sich angesprochen fühlen, die werden das schon verstanden haben, was ich damit sagen wollte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das sage ich häufig.
Gar keinen Sinn gerade.
Ja, ich habe eine schöne Frage auch auf meinen Fragebutton war, warum?
Warum? Geil.
Ja. Bleibt mal so stehen. Schöne Frage von Nils. Wie wird man auf langen Strecken schneller und ausdauernder? Und dann schickt er aber noch eine Frage, direkt eine Antwortmöglichkeit her. Oft trainieren? Fragezeichen. Fand ich schön.
Nächste.
Ja.
Ein Spaß. Bei Ausdauer ist es halt tatsächlich so, wenn du wirklich Ausdauer trainieren willst, dann ist das Gegensatz zu, nicht Gegensatz, aber da machen auf jeden Fall auch Laufintervalle Sinn. Du musst eigentlich dann beides machen. Du musst halt teilweise Intervalle machen, dass du wirklich länger, also dann halt keine 30-Sekunden-Intervalle, sondern gehen wir mal auf Kilometer. Es kommt halt auch mal drauf an, wie lang du jetzt laufen willst. Ne? Willst du einen Marathon oder einfach
Nehmen wir mal ein Beispiel. Sagen wir mal Halbmarathon.
Halbmarathon, dann würde ich schon so längere, also Intervalle sind immer notwendig, weil was bei Intervallen passiert, ist, dass du ja deinen Körper irgendwo an eine Grenze bringst, aber ihn zwischen diesen Grenzmomenten, wo du den Intervall läufst, wo es wirklich anstrengend wird, gibst du dem Körper ja wieder Pause.
Maximale Regeneration.
Genau, Regeneration, Beruhigung und dann geht es wieder los. Und da empfehlen sich tatsächlich Intervalle auf der Bahn, wo du zwischen den Läufen wirklich auch echt richtig Pause hast, wo du einfach rumgehst, also stehst oder wie auch immer. Aber auch so ein Fahrtspiel ist da super. Also wo du echt so durchs Gelände läufst und du läufst dann da wirklich deine 15 Kilometer, aber hast dann wirklich da auch mal zum Beispiel 3 Kilometer drin, die du einfach richtig Tempo läufst. Und am besten auch so das Tempo, was du dann eben im Wettkampf laufen willst zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es jetzt aber keine vorgelegten Intervalle, sondern da kannst du wirklich rumspielen. Also wie gesagt, desto länger du laufen willst, desto länger sollten die Intervalle dann auch so irgendwo sein, dass du wirklich von 2 Kilometer bis hin zu 5 Kilometer Intervallen oder sogar noch länger, aber ich glaube, noch länger macht dann irgendwann auch keinen Sinn mehr. Und dann eben auch mal vielleicht auf der Bahn Intervalle machen. Ich rate mal davon ab, auf dem Laufband zu viel zu laufen, weil es doch einfach anders ist als draußen. Also viele wundern sich immer, wenn sie auf dem Laufband die ganze Zeit trainieren, warum sie draußen immer so scheiße laufen.
Ja.
Also das ist ganz oft.
Und übrigens, ich weiß nicht, ob das allgemein, aber wahrscheinlich schon allgemein bekannt, aber weil ich war auch mal so jemand.
Ja.
Und eine Lösung ist, ganz einfache.
Draußen laufen.
Ja, sehr gut. Schön, Imke. Gut, du bist auf Zack heute. Das gefällt mir. Nein, eine wirkliche Lösung dafür, wenn du das trotzdem auf dem Laufband laufen möchtest, weil du Angst, habe ich übrigens auch bekommen, Angst im Dunkeln.
Ja.
Und man muss ins Büro und morgens und abends im Winter ist es dunkel und ich kann nie laufen, weil ich
schneller
da echt Schiss habe.
Schneller laufen ist die Antwort.
Nee, das Laufband auf 0,5 Steigung stellen.
Ja, das sowieso. Also immer
das
Steigung
vergessen
rein.
Wirklich viele. Immer Steigung.
Weil draußen habt ihr ja auch irgendwo eine natürliche Steigung mit drin.
Ja, beziehungsweise der Widerstand. Du kannst den Widerstand sonst nicht darstellen. Du tust so, als wenn du auf Eis schnell laufen würdest, dadurch, dass das Band sich unter dir wegzieht.
Genau, und der andere Punkt ist halt auch wirklich, wenn ihr draußen lauft, dann habt ihr irgendwo den Punkt, gerade wenn ihr auf der Bahn lauft oder ist eigentlich egal wo, und ihr macht einen Intervall, dann gibt es da irgendwo diesen Punkt, wo es wirklich so anstrengend wird, dass ihr euch mental dazu pushen musst, komm, jetzt lauf weiter. Und das hast du auf dem Laufband nicht wirklich, weil das Laufband läuft halt unter dir weg und macht die Arbeit für dich, die du mental machen müsstest.
Genau.
Also das ist ein Riesenunterschied. Wenn ihr unbedingt drin laufen müsst, ja klar, genau, ein bisschen Steigung rein auf jeden Fall. Und da kann man dann sogar tatsächlich auch mal mit Intervalle mit mehr Steigung machen. Das ist auch ganz cool, so ein Programm.
Genau.
Aber ich würde halt einfach nicht nur drin laufen.
Ja, nee, auf keinen Fall, wenn das anders geht, auf keinen Fall. Aber ich habe zum Beispiel, das kann ich auch wirklich nur empfehlen, ich habe diese Intervalle auf dem Laufband auch häufig gemacht, weil ich da sehr gut, ich habe zum Beispiel, ich wollte dieses Training für High Rocks spezifisch an der Stelle machen und habe immer so eine ganz kleine, wenn du so willst, Dreier-Kombi gemacht und zwar immer laufen, einen Kilometer laufen mit 0,5 Steigung, also keine große Steigung, aber das reicht auch schon, also das merkst du auch richtig. Dann Lunges. Und zwar immer so etwas mehr, also ich habe so 80 Meter Lunges dann an der Stelle gemacht, dann Kilometer gelaufen und dann 100 oder in 4 Sätzen, also 80 Wallballs. Und dann nochmal 1 Kilometer gelaufen. Das geht relativ fix, also es dauert, sind also 3 Kilometer laufen, je nachdem, was ihr da für ein Tempo einstellt, was weiß ich, 5 Minuten oder so, läufst dann so 15 Minuten und dann dauern die Workouts halt jeweils auch 4 Minuten, 5 von mir aus. Dann hast du insgesamt eine knappe halbe Stunde trainiert, aber es trainiert verschiedenste Sachen. Zum einen eben diesen Wechsel aus Belastung durchs Workout und dann Laufen, weil deswegen, du hast vorhin gesagt, immer alles mischen, auf jeden Fall. Aber gerade wenn es jetzt zum Beispiel High Rocks geht, dann ist dieses mit völlig schweren Beinen Laufen gehen das, was die meisten erstmal völlig umhaut, wenn man das nicht mal trainiert hat. Weil das keiner macht. Du gehst, also die meisten Leute machen nicht, gehen nicht in die Beinpresse.
Da hatte ich nämlich genau meinen Vorteil.
Genau.
Damals, als High Rocks gerade angefangen hat und keiner dafür trainiert hat, weil keiner wusste, wie es geht. Weil so habe ich eigentlich mein Leben lang trainiert. Ich war ja immer laufen mit Vorbelastung.
Genau, genau.
Deswegen ist es halt
und das hat halt niemand anderes gemacht, so ungefähr. Ne?
Ja,
aber den Vorteil hast du ja auch immer noch. Aber ich habe das auch, weil ich bin beim ersten Mal High Rocks, ich habe ja am gleichen Tag wie du auch meinen ersten High Rocks Wettkampf gemacht. Und es war ja wirklich so, dass ich nach dem Sled Push gelaufen bin, als wenn das mein erster Spaziergang in meinem Leben ist. Also ja, ich bin ja fast umgefallen.
Da habe ich das erste Mal, also manchmal hört man ja so Sprichworte und denkt sich da nichts bei und dann auf einmal hast du eine Situation im Leben, wo einfach so ein Sprichwort, da denkst du dir so, ach krass, daher kommt das. Und da war dieses wie auf Eiern laufen. Ja. Da war ich so, ja krass, das ist so nach dem Schlitten, dann zu laufen, nachdem du einen arschschweren Schlitten geschoben hast, das ist also dieses wie auf Eiern laufen.
Ja, genau. Genau das gleiche Gefühl hatte ich da auch. Du hast dich gefühlt, als wenn du so rumwaberst.
Ja,
und
ja,
so
genau.
So
Beine nicht unter so. Ganz merkwürdig. Spaghetti Man, die Beine nicht unter.
Aber ich wollte noch dazu zum Laufen nämlich dazu sagen, wenn du dann bei den Intervallen, also du läufst ein Intervall und ich habe dann zum Beispiel eben, wie gesagt, was ich gerade sagte, Kilometer, Workout, Kilometer, Workout, Kilometer. Und dann habe ich irgendwann angefangen, 500 Meter Tempo erhöht und die anderen 500 Meter aber regenerativ und dann erst zum Workout. Weißt du, also wieder ein Kilometer, aber ich habe dann 4 Minuten Tempo gemacht. Super. Und dann habe ich 500 Meter aber auch die, und dann habe ich aber auch die Steigung rausgenommen. Und da denkst du,
ja,
du bist der Laufgott.
Stimmt.
Da ist auf einmal, da denkst du,
ohne Steigung
alles.
Ist ein voll der Unterschied. Aber da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an. Gerade für Leute, die für HYROX trainieren, aber auch Leute, die jetzt zum Beispiel 800 Meter Zeit verbessern wollen, was da mega wichtig ist, natürlich, dass du nicht immer nur 800 Meter läufst, sondern du musst sowohl unter- als auch über Distanzen trainieren. Und wenn, was Moritz da zum Beispiel gemacht hat, du willst im Wettkampf 8 Mal, aber nimm jetzt mal die Strecke, 1 Kilometer schnellstmöglich laufen, dann versuchst du, deinem Körper beizubringen, wie es ist, schneller zu laufen. Und das schaffst du nicht, wenn du immer nur das 1-Kilometer-Tempo läufst, sondern du musst hochschalten und sozusagen ein Tempo wählen, dass du vielleicht nur 400 Meter durchhältst, um deinem Körper zu zeigen, wie ist es, wenn ich jetzt so schnell laufe. Und dann kannst du das halt irgendwann ausbessern. Du machst erstmal 400 Meter, dann machst du da irgendwann Monate später vielleicht 500 Meter draus und irgendwann schaffst du es vielleicht, diesen 1 Kilometer in dem Tempo zu laufen, wo du eigentlich früher die 400 gelaufen bist.
Ja, genau, das ist super. Und genau andersrum, auch wieder als Trainingseffekt, ich habe ja hier häufig berichtet von der meiner Challenge, sozusagen, dass ich da gerne schnell unter 30 um die Alster laufen will, habe ich noch nicht geschafft als kurzes Update. Aber unabhängig davon, ich habe festgestellt, dass es tatsächlich auch was bringt, diese Strecke erstmal so für sich zu verstehen. Also was ich damit meine ist, sie ruhig auch mal ganz langsam zu laufen. Mhm. Grundlage zu schaffen, Gefühl zu kriegen. Auch tatsächlich, wenn das so eine Rennstrecke ist, dann tatsächlich wirklich auch zu verstehen, ah okay, hier geht's bergauf, bergab und da brauche ich gar nicht, da verliere ich zu viel Energie, wenn ich so. Auch das hilft, das ist jetzt ein sehr spezielles Beispiel, gebe ich zu. Aber es hat mir schon geholfen, auch mal dann völlig den, das hast du ja auch letztendlich als Tipp gegeben, mal so den Druck quasi ganz rauszunehmen.
Ja,
das einfach mal voll, mal 7 Minuten Tempo, einfach nur traben.
Oder auch generell auch mal dann über Distanz laufen, klar. Also dass du nicht 7 Kilometer, sondern läufst halt mal einen 10er.
Ja.
Und läufst dafür entspannter. Also einfach damit du auch, das ist auch dann eine mentale Sache, ne? Natürlich dann wieder ohne Musik, das Thema brauchen wir jetzt nicht wieder ausrollen. Dann
wurde auch gefragt natürlich wieder.
Was denn, ob man mit Musik laufen sollte oder warum ohne?
Ob wir mit oder ohne laufen.
Achso, ja gut, können wir ganz
kurz. Das haben
wir
schon häufig besprochen.
Ja, das haben wir wirklich echt schon häufig besprochen. Also ganz kurz und knapp, wenn ich wirklich ein Training machen möchte, laufe ich ohne Musik. Du fokussierst dich viel mehr auf die Atmung, viel mehr auf die Technik. Und im Wettkampf hast du letztendlich auch keine Musik auf den Ohren, deswegen ist es einfach wettkampfnahbarer sozusagen. Und wenn ich einen entspannten Lauf mache, dann höre ich auch mal einen Podcast oder Musik.
Genau.
Und Moritz macht das auch so.
Absolut. Hugo fragt, er ist Anfänger beim Laufen und in welchem Pulsbereich du empfehlen würdest?
Das ist eine blöde Frage an mich gerade, weil ich auch nie mit Uhr laufe. Ich hatte früher mal so eine Polaruhr, da wurde mal angezeigt, da waren, also natürlich der genaue Puls, habe ich aber auch nie drauf geguckt, aber da waren dann so Bereiche grün, orange, rot, glaube ich, irgendwie so. Oder vielleicht noch orange, ja, nee, weiß nicht, irgendwie so. Also grün ist halt so ganz entspannt, orange war medium und rot ist halt so der krasse Bereich, wo du quasi keinen Sauerstoff mehr im Blut hast oder so. Und es kommt halt voll drauf an. Ich meine, wenn du Laufanfänger bist, dann wirst du wahrscheinlich schon bei sehr langsamem Tempo so bei Orange sein. Also ich würde immer schon, das kann man gar nicht so pauschal sagen, aber je nachdem, wie sehr du dich fordern willst, macht es auf jeden Fall Sinn, dass du verschiedene Pulsstufen in deinem Lauf drin hast, dass du vielleicht langsam anfängst und dann versuchst, dich einfach wieder intervallmäßig ein bisschen zu steigern. So wirst du auf jeden Fall besser im Laufen. Weil wenn du es schaffst, längere Zeit mit einem höheren Puls zu laufen, dann schaffst du es auch irgendwann, eine längere Strecke als vorher bei einem ganz ruhigen Puls zu laufen.
Genau, also es macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde sogar, also wie, ich habe früher immer nach Puls trainiert oder viel nach Puls trainiert. Ich fand es immer relativ nervig, weil ich es super anstrengend fand, immer zu kontrollieren, wo ist jetzt gerade der Puls, und manchmal fühlt man sich auch bei einem Tempo wohl.
Oh, ganz wichtiger Punkt, genau. Super wichtiger Punkt auch, wenn du zum Beispiel im Übertraining bist, dann schnellt dein Puls ja höher hoch. Oder wenn du einfach wenn du krank bist, dann kannst du auch ein bisschen höheren Puls bei total wenig Belastung. Wenn du nur die Treppen hochgehst, dann auf einmal bist du voll am Keuchen. Deswegen auch gerade, warum ist mir das nicht eingefallen? Ganz leuchtende Antwort. Wenn du Laufanfänger bist, würde ich nicht anfangen, nach Puls zu laufen. Dann würde ich erstmal einfach überhaupt ein Gefühl fürs Laufen entwickeln, bevor ich mich mit Pulsnummern beschäftige. Die Leute sind mir immer suspekt, die dann so schon nach ihrem ersten Lauf ever dann vor dem Laptop sitzen und ihre Daten analysieren. Genau, also das braucht man nicht.
Aber genau das ist eigentlich der Punkt. Also wenn du Laufanfänger bist, dann nach Puls kann man sowieso nur laufen, wenn man eine Laufanalyse gemacht hat. Oder genau. Also nicht unbedingt Laufanalyse, aber eine Analyse seines eigenen Fitnesszustandes.
Könnt ihr übrigens im TrueFit im Gym in Hamburg Werbung.
Ja, okay. Aber also um die Frage, meine Antwort auf die Frage ist, lasst euch einmal checken. Niemand kann eine Pulszahl angeben jetzt einfach so und sagen, weil das auch total individuell ist.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel immer einen super niedrigen Puls und meine Pulszahl wäre völlig nicht hilfreich für
aber
euch.
Aber wie gesagt, also als Anfänger würde ich einfach mich auch nicht auf sowas versteifen.
Nee, genau.
Vor allem, wenn du jetzt keinen Wettkampf im Blick hast.
Und prinzipiell können wir vielleicht trotzdem sagen, es macht eher Sinn, langsam anzufangen und erstmal eine Grundlage aufzubauen, bevor man sich dann langsam auch an andere Sachen rantastet. Weil das ist, glaube ich, auch beim Laufen einfach nicht zu unterschätzen. Laufen ist einfach nicht gleich Laufen.
Nee.
Also,
und wenn, ich weiß, alle wollen sich immer vergleichen, ne? Ihr wollt euch immer mit anderen vergleichen, das finde ich eh immer schon mal schwierig, aber es gibt ja auch Leute, die wollen sich selber mit sich selber vergleichen, das ist auch cool, könnt ihr gerne machen, aber was da auch manchmal hilft, nur so als kleiner Denkanstoß, dass man nicht unbedingt immer Zahlen aufschreiben muss, so, ich bin 5 Kilometer gelaufen, ich habe es in der und der Zeit geschafft, sondern dann raste doch einfach mal richtig aus, habe ich auch schon von Trainern früher gehört, und die machen dann so ein richtiges Tagebuch daraus, also die machen dann Montag, 5 Kilometer, so und so, die Zeit. Wie hast du dich gefühlt?
Mhm.
Wie hast du dich danach gefühlt? Wie hast du dich davor gefühlt und währenddessen?
Abends Pizza.
Übrigens,
wie findest du Läuft bei uns als Folgenname?
Läuft bei uns. Finde ich geil.
Gut, ne?
Super. Übrigens, kleiner Funfact. Ich sehe immer, wenn mein Bruder laufen war, sehe ich das immer an unserem Snackregal, weil dann gönnt er sich immer.
Da haben wir auch schon sehr oft drüber gesprochen, aber das ist wirklich lange her, dass wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, deswegen kann ich das mal sagen. Aber das ist ja auch der Grund, warum so viele Fastfood-Restaurants in der Nähe von Fitnessstudios sind.
Ah ja, genau.
Weißt du noch? Das ist bestimmt schon ein Jahr
her. Man hat diesen...
Weil die Leute sich belohnen.
Ja.
Die Leute sagen sich, jetzt habe ich aber hier eine Stunde. Jetzt war ich richtig geil, war ich kurz auf dem Stepper und dann war ich noch im Schwimmbad. Aber jetzt auch Rückfahrt, da gehe ich jetzt mal richtig schön Neckes.
Und das Witzige ist, dass so viele Leute, also ich glaube, inklusive mir, ich track halt meine Kalorien nicht und habe auch keine Uhr um beim Training. Das heißt, ich könnte ja gar nicht sagen, wie viel ich da verbrennen. Aber ich glaube, wenn man das echt mal untersuchen würde, hätten mega viele Leute, würden total daneben liegen, was ihren Verbrauch angeht.
Ja.
Es gibt halt viele Leute, die denken, boah, ich war jetzt aber 1,5 Stunden im Gym, da habe ich bestimmt 2000 Kalorien verbrannt. Aber es gibt auch die anderen, die halt zu wenig essen.
Ja, ja, und ich bin immer wieder, ich habe erzählt, einfach zum Tracking nutze ich eine dieser Track-Apps.
Ja.
Und die habe ich auch auf lautlos so beim Laufen, weil ich ja dann meistens irgendwie keine Lust habe. Aber ich bin immer wieder, also was zu hören, aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich fertig bin und er sagt so, average time, was weiß ich, 4-5 minutes, 670 calories burned. Und ich denke so, 670? Ich habe mich hier gerade 40 Minuten rumgequält, habe alles durchgeschwitzt, hätte 3 Shirts durchgeschwitzt und jetzt habe ich 670 Kalorien.
Kann ich ein Stück
Das ist eine Karotte, oder? Das denke ich mir so,
geil.
Was? Also
ganz kurz nochmal abgeschwiffen jetzt. Schwiffen, ja. Also auch wieder zu der super netten Person, die ich trainiere, der ganz süß ist. Und der hat halt aber auch gar kein Verständnis dafür, wie viel Kalorien, was Kalorien überhaupt sind und wie viel da in so einem Lebensmittel drin ist. Und
weil
so.
Der ist nämlich 4.
Ja. Nee, aber da würde ich halt generell auch immer mal so empfehlen, wenn ihr einkaufen geht, dreht die Produkte um und schaut einfach mal drauf, was ist da eigentlich drin. Nicht, weil man Kalorien zählen muss, auf gar keinen Fall. Und auch Makronährstoffe, ich bin jetzt die letzte Person, die sowas ausrechnet. Aber es ist einfach gut, dass du mal ein Verständnis dafür hast. Und deswegen ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich zum Beispiel keine Kalorien zähle. Weil ich so ungefähr ein Verständnis dafür habe, würde ich mal behaupten, wie viel Kalorien halt irgendwie irgendwas hat.
Mhm. Ja, an der Stelle passt eigentlich ganz gut, kann ich auch ein kurzes Shoutout und Hinweis auf Mishek machen, weil Mishek ist nämlich mit seinem eigenen Podcast gestartet, den wir jetzt auch unter unserer sozusagen in die Hyrox-Familie aufnehmen, Into the Blue Zone, und da geht es nämlich um genau diese Themen, und gerade nächste Woche macht er nämlich ein Hyrox-Special, auch mit einer Hyrox-bekannten Person, bei der es um genau das Thema geht, nämlich Calories und Aufnahme und wie genau das im aus ernährungswissenschaftlicher Sicht Training sozusagen funktioniert. Also Into the Blue Zone könnt ihr mal reinschauen, werden wir aber auch in der Story verlinken. Ich packe das mal rein. Könnt ihr euch mit Mishek mal genauer mit zum Thema Ernährung auseinandersetzen. Eine ergänzende Frage, um wieder zurückzukommen zum Thema Pulsbereich eigentlich, von Annekel. Schadet es oft, im hohen Pulsbereich zu laufen? Schadet es zum Beispiel dem Immunsystem, ist hier die Frage.
Boah, da bin ich ein bisschen überfragt. Ich glaube nicht, würde ich jetzt mal sagen. Aber das Ding ist halt, wie oft vor allem auch. Ne? Also ich merke halt, das ist ja dann quasi einfach...
Das ist ja die Frage.
Ja, also wie oft man das machen kann.
Nee, ob es schadet, es oft zu machen.
Ja, oft ist halt so, was ist denn oft? Also dreimal, fünfmal die Woche, jeden zweiten Tag. Das Ding ist, ich kann da, glaube ich, viel von mir sprechen, weil ich wirklich so vor einem Jahr oder zwei sehr, sehr oft an meine Grenzen gegangen bin. Und da merkst du halt irgendwann wirklich, dass du dann, das kannst du vielleicht 2 Wochen lang machen, dass du dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag richtig an deine Grenzen gehst. Und dann bist du danach aber wirklich ausgelaugt. Und das macht halt auch dein Nervensystem irgendwo kaputt. Und ich könnte, also nicht kaputt, sondern du bist dann kaputt. Und merkst dann halt einfach, dass du auch schlapp bist im Alltag. Und da ist halt eher so die Frage, nicht ob das jetzt schädlich ist, sondern ob es Sinn macht. Ist, glaube ich, eher die richtige Frage, die man sich da stellen sollte. Und
fürs Trainingsziel einfach auch wieder relevant.
Ja, voll. Fürs Trainingsziel absolut relevant. Und wenn du halt jemand bist, der einfach voll gerne so an seine Grenzen gehst und du hast denn einen entspannten Job, wo du dich jetzt nicht krass anstrengen musst und es macht dir einfach Spaß, die ganze Zeit so in so einem krassen Pulsbereich zu trainieren, dann gut, mach halt weiter so. Aber wie gesagt, ich habe dann irgendwann schon gemerkt, okay, krass, ich sitze abends zu Hause und kann nicht mehr losgehen, weil ich einfach so fertig bin. Und dann merkst du halt irgendwann, okay, vielleicht reicht es auch, wenn ich das nicht so oft nicht so mache. Oft.
Also ich glaube, dass es geht ja, je höher der Pulsbereich, desto schneller ist man ja auch einfach an der anaeroben Schwelle. Und ich glaube, dass man allgemein sagen kann, dass zu viel im anaeroben Bereich zu trainieren grundsätzlich erstmal natürlich auch für deinen gesamten Kreislauf und dein Immunsystem, fürs gesamte Konzept Körper, eine Überbelastung ist. Weil das ist eben, das sagt das ja aus. Also anaerob heißt ja, der Körper wird eben nicht mehr mit genügend Sauerstoff versorgt. Mhm. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal ein Problem für den Körper. Das kann der kurzfristig, deswegen trainiert man ja auch an dieser Schwelle oder versucht diese Schwelle, wenn man auf Performance ausgelegt ist, versucht man die Schwelle ja so hoch, wie es geht, irgendwie zu drücken. Ich glaube, dass das zu viel, das zu machen, nicht gut ist. Deswegen wird auch in keinem Trainingsplan, den du jemals bekommst oder deinen Leuten schreibst, jemals drinstehen, dass du irgendwie 6-mal die Woche Intervalle läufst an der anaeroben Schwelle. Deswegen macht man das vielleicht, was weiß ich, je nach Sportart oder
so. Weil
je nachdem,
du willst damit ja einen Peak setzen.
Genau, das ist ja so eine, genau, das ist ja so ein Peak. Das ist im Grunde genommen wie, du willst ja von der Superkompensation profitieren. Du willst das als Peak setzen, dass der Körper sozusagen, der ist dann erstmal platt, aber beim nächsten Mal kannst du das wieder ein kleines Stück mehr. So.
Und guter das bringt Punkt, nicht das weil wenn Tag du das jeden Tag machst, dann kriegst du diese Schwelle auch nicht weiter nach oben gedrückt, weil du deinem Körper ja nicht die Zeit zur Regeneration gibst. Und das, wenn ich eins gelernt habe, ist es halt genau das. Nur in der Regeneration können wir uns verbessern.
Und so, genau. Jetzt wechseln wir nämlich sozusagen, was Laufen angeht, zu einem, finde ich, super wichtigen Thema, das auch in meiner Sportart das dominierendste Thema war beim Fitnesstraining, Regeneration.
Ja.
Und zwar nicht als falsch verstandene Pause oder Chillen, sondern als, und das ist tatsächlich so, also ein klassischer Laktattest bei uns, den wir viel machen mussten, ging bis zur 4-5er Stufe, also 4,5 Meter pro Sekunde. Da mussten wir dann noch 4 Runden auf der 400-Meter-Bahn von laufen, also 1,6 Kilometer. Das ist ja letztendlich wie ein Intervalltest. Ich weiß nicht, ob du ist ja ein Intervallstufentest. So.
Ich habe noch nie gemacht, aber schon öfter gesehen.
Genau, also du läufst, für alle, die es nicht kennen, du läufst letztendlich immer 3 Runden, also 1,2 Kilometer. Das beginnt bei uns mit 2,5 Metern pro Sekunde. Dann kommt 3, 3,5, 4, 4,5 und 4,5 sind aber 1,6 Kilometer statt 1,2, also 4 Runden. Und dann wird nach jeder Runde, nach jedem Set wird dir Laktat abgenommen aus dem Ohr, Blut. Und dann kommt aber die entscheidendste Phase. Das sind nämlich die 5 Runden, also die 2 Kilometer, die ganz am Ende nochmal mit wieder 3 Metern pro Sekunde gelaufen werden. Also ein sehr regeneratives Trabtempo. So, und das war bei uns immer das absolut Entscheidendste. Wie schnell kommst du von dieser, und 4 Runden, 4,5 Metern pro Sekunde, das ist so 15 km/h auf der Bahn ungefähr. Das ist schon schnell, das ist jetzt nicht unfassbar. Genau, gewinnst du keine Medaille bei Olympischen Spielen mit, aber es ist schon echt schnell für einen normalen Läufer. Bei uns waren ja auch jetzt, bei uns läuft ja keiner Marathon oder so. Mhm. Und danach bist du also echt platt. Da sind auch also gut wie alle übersäuert, mit 1, 2 Ausnahmen. Also völlig an der Schwelle. Aber dann ging es nur darum bei uns im Training, wie schnell kommst du bei diesen 5 Runden, bei 3 Metern pro Sekunde danach, wie schnell kommst du wieder runter auf einen Laktatbereich, der so bei um die zwei liegt. Jetzt einfach nur, die Zahl ist jetzt egal für alle, die zuhören, das ist sehr individuell, aber also wie schnell kommst du wieder runter von so einer wahnsinnigen Überbelastung, wie schnell kann dein Körper wieder regenerieren? Ist klar, weil in Sportarten wie Hockey, aber auch Eishockey oder ähnlichem, da hast du immer mal die Möglichkeit, kurz zu entlasten, weil du kannst dich ja auswechseln, interchanging, also so oft du willst, nicht wie beim Fußball, sondern kannst du oft rein und raus, wie du willst. Dadurch ist dieses Intervall total wichtig, dass du hast 7, 8, 9 Minuten Vollgas und dann setzt du dich 3 Minuten auf die Bank und in der Zeit, oder gehst spazieren am Rand, und in der Zeit musst du aber wieder so sein, dass du wirklich bei 99% dann wieder einsteigen kannst.
Genau.
Und deswegen Regeneration. Also was ist der beste Weg, um wirklich performanceorientiert durch die Regeneration besser zu werden?
Ja, das ist jetzt deine Frage.
Das ist meine Frage. Also sind das lange, langsame Läufe? Würdest du nach jedem Training lange auslaufen?
Auslaufen, das haben wir auch mal besprochen, ist auf jeden Fall wichtig. Also das ist die Phase, wo du genauso wie du deinen Muskel und deinen Körper auf Temperatur bringst und ihn hochfährst für ein Warm-up. Wird jeder gemerkt haben, der schon mal ein anständiges Warm-up gemacht hat. Nachdem du ein Warm-up absolviert hast, bist du einfach viel leistungsfähiger. Und genauso musst du deinen Körper dann auch wieder die Regeneration einleiten, indem du den runterfährst. Also auf jeden Fall 20 Minuten auslaufen oder auf so einem Fahrrad ausradeln, je nachdem, einfach in Bewegung bleiben, vielleicht ein bisschen Mobility machen. Auf jeden Fall natürlich in der Mahlzeit danach sowohl Kohlenhydrate als auch Proteine zuführen. Sowas leitet die Regeneration auch ein. Mhm. Wenn du viel geschwitzt hast, würde ich immer Elektrolyte dazu empfehlen. Gibt es in verschiedenen Getränken. Und generell natürlich Vitamine. Und der wichtigste Punkt.
Na?
Schlaf.
Ja.
Mindestens 8 Stunden Schlaf. Also ich habe heute mit einem Kollegen gerade drüber gesprochen, ob wir so eine Fitnessroutine haben, so eine Healthy Lifestyle Routine. Gar nicht. Mir fällt nichts ein, wo ich sage, das mache ich jeden Morgen, außer Zähne putzen. Aber ich schlafe jeden Tag 8 Stunden. Also, wenn es geht. Also,
ja, das ist schon,
das ist meine Priority. Also, ja. Ich versuche, meinen Tag so auszurichten, dass ich wirklich 8 Stunden schlafe. Und damit fahre ich super gut.
Ja, ich habe früher auch wahnsinnig viel Schlaf gebraucht. Es ist tatsächlich interessant, dass bei mir sind so 2 Stunden weggegangen. Also, ich brauche einfach nur noch. Ich bin auch
das
wach.
Das sagt man auch, dass man das im Alter irgendwann weniger
Hallo.
Braucht.
Das ist wie,
aber
wie,
es kommt
wie
halt auch wieder krass drauf an, so wenn du mega viel Sport machst, dann brauchst du halt einfach mehr, weil dein Körper richtig. Natürlich auch in der Zeit Sachen repariert.
Ja.
Sachen repariert einfach mal.
Ja, das
aber Schlaf, also viele, die keine Fortschritte machen, schrauben dann immer an ihrem Training und wundern sich, warum da nichts passiert. Dann gucken sie vielleicht irgendwann die Ernährung an, aber ich würde immer als erstes, meine Frage ist immer, wie lange und wie gut schläfst du?
Ja, ist ein guter Punkt. Und
wenn das stimmt, dann, weil das reguliert halt letztendlich auch dein Hungergefühl. Im Schlaf werden die ganzen Hormone auch produziert und wenn da irgendwas schon nicht stimmt, dann wird vermutlich auch dein Essen durcheinander gewirbelt, weil da auch die Hormone viel zusammenspielen, wie viel Hunger du hast. Merk das sofort. Wenn ich 5 Stunden schlafe, mein Hungergefühl ist nicht mehr da. Also ich habe einfach, also umgekehrt, ich habe die ganze Zeit Hunger, ich habe die ganze Zeit Gelüste auf komische Sachen, das ist ganz krass. Und das ist auch normal.
Ja.
Habe ich gehört.
Ich kenne das wahnsinnig doll, weil ich bin ein sehr, also das habe ich inzwischen auch gelernt. Das hat viele Jahre gedauert. Es gibt Menschen, die sind sehr körperlich, haben eine Körpersensibilität und andere Menschen haben zum Beispiel auch eher eine psychische Sensibilität. Bei mir ist es ganz extrem die körperliche Sensibilität. Also ich haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, ich bin jetzt nicht jemand, der sich über alles irgendwie Gedanken macht und kann relativ gut, übrigens, ich werde es jedes Mal in jeder Folge wieder sagen und weiter pushen, dieser für mich Gamechanger, dass sich nicht über Dinge aufregen, die man nicht beeinflussen kann. Ich erlebe das wirklich inzwischen fast jeden Tag.
Krass.
Und ich fühle mich so stark, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo, wenn ich am Tisch sitze mit Leuten, die diskutieren und wahnsinnig werden und weißt du, richtig Diskussion und so. Und ich sitze nur daneben und denke mir, ja, ich werde meinen Puls nicht steigen lassen jetzt, weil ich kann es nicht
ändern. Dafür gebe ich keine Kalorien aus.
Das kostet mich keine Energie heute. Ich will es ja sagen, weil es ist wieder häufig passiert. Ich war so stolz auf mich. Ich habe erzählt, dass ich in die USA geflogen bin.
Ja.
Und ich stand morgens um 4.10 Uhr beim Check-in. Ich bin extra 2 Stunden vor Abflug dahin. Wollte einchecken und das hat 1 Stunde 40 Minuten bis 30 Minuten vor Abflug, haben die mich nicht durchgelassen, weil sie gesagt haben, sorry, hier fehlt irgendein Dokument und in die USA, man braucht aktuell eine Sondergenehmigung, wenn man dann ein Unternehmen hat, dass man da überhaupt hinfliegen darf. Das hatte ich, aber das gab es nur als E-Mail, in der E-Mail stand, aber man braucht keinen Ausdruck, ist auch egal, worauf ich hinaus will. Es hat 1,5 Stunden gedauert am Check-in. Und ich habe mich persönlich so stark gefühlt, weil ich in keiner Sekunde davon auch nur im Ansatz sauer geworden bin und aufgeregt geworden bin. Ich saß da und dachte mir, weißt du was, wenn es nicht klappt, dann drehe ich mich wieder um und gehe. Die können beide nichts dafür. Die haben sich Mühe gegeben, das habe ich auch
super
gesehen.
Gut.
Naja, ich schweife ab. Auf jeden Fall, also das wollte ich sagen. Jetzt habe ich den Faden
verloren. Wolltest du einfach nochmal so reinwerfen?
Das wollte ich nur zwischendurch reinwerfen.
Irgendwas mit Körper.
Genau, mit der körperlichen Sensibilität und psychischen. Also ich wollte darauf hinaus, ich habe nicht so eine psychische Sensibilität, das ist nicht so, aber körperlich, ganz extrem.
Okay.
Beispiel Jetlag. Ich kann es nicht verhindern. Ich bin in meinem Leben sehr, sehr viel gereist in alle Richtungen der Welt und ich brauche eine Woche. Ich brauche genau 1 Stunde pro Tag, also 1 Tag pro Stunde Zeitverschiebung. So kann ich es ungefähr rechnen, bis ich mich wieder daran gewöhne. Und das hat übrigens auch Auswirkungen auf Hunger. Also Beispiel, ich kann im Moment morgens, ist mir übel, wenn ich morgens aufstehe und einen Kaffee trinken soll oder so, weil es für mich
mitten in der Nacht
2 Uhr morgens.
Okay.
Und das Gleiche dafür aber saß ich gestern Abend dann vorm Fernseher und um 11 dachte ich, ich verhungere gleich, wenn ich jetzt nicht einen Schnitzel
isst du dann
esse. Nee, ich habe jetzt gestern nichts gegessen, weil ich dem Körper ja auch zeigen will, dass er nicht mehr, dass es nicht 17 Uhr ist, sondern dass es 23 Uhr ist. Deswegen habe ich das dann darauf verzichtet.
Aua, mit knurrendem Magen ins Bett ist aua.
Ja, aber ich habe ja gegessen.
Ja,
also
stimmt.
Weißt du, ich hatte ja um 18.30 Uhr gegessen.
Gut, weil dann kann man das im Körper noch so...
Genau, der Körper spinnt. Also der hat einfach keine Ahnung, was er da macht. Weil ich hatte um 18.30 Uhr auch vernünftig gegessen.
Ja, aber das zeigt auch mal wieder, wie schön der Mensch so ein Routinemensch ist. Ne?
Ja, genau. Du wirst aus deiner Routine rausgerissen und dann denkt der... Also dann hast du um 18.30 Uhr wirklich viel gegessen und um 22 Uhr... denkt der Körper, oder 19 Uhr war es, und
ich
um 22 Uhr
denkt,
so jetzt aber Schnitzel. So jetzt aber richtig. Nee, das ist wirklich krass. Und diese körperliche Sensibilität, also für alle, die sich da noch nicht mit beschäftigt haben, ich habe mich damit inzwischen sehr intensiv beschäftigt, it's a thing. Also es gibt verschiedenste Formen von Sensibilitäten im Körper. Und der eine macht sich eben über alles Gedanken und lässt sehr viel an sich psychisch ran und ist dafür aber, den stört es jetzt körperlich nicht, wenn er irgendwo einen Muskel brennt, dann brennt er halt so. Und ja, bei mir ist eher andersrum. Wie ist es bei dir eher? Bist du eher körperlich oder eher psychisch
körperlich
sensitiv?
Auch,
auch eher körperlich?
Mhm.
Ja?
Absolut, würde ich auch sagen.
Hast du so Stellen wie, ich weiß nicht, ob du es kennst vom Laufen. Ich kann ja kurz sagen, was ich meine, und dann kannst du sagen, ob du sowas kennst. Ich konnte früher schon, du musst sagen, welcher Muskel es ist, weil ich es nicht weiß, aber weißt du es? Der?
Irgendwas auf dem Unterarm.
Also ein Unterarm-Muskel.
Der Wichsmuskel.
Schön.
Du wolltest es halt.
Nee, der ist links. ich habe, ist übrigens beidarmig gemeint.
Also er piekst sich da gerade am Anfang vom Unterarm fast in der Ellbogen.
Außen.
In der Ellbogen.
Ja, außen ist
Kuhle. Drinne.
Genau. So, da ist ein Muskel.
Und bitte keine Instagram-Nachrichten, welcher Muskel das jetzt ist. Es ist mir egal und ich vergesse es sowieso.
Es ist auch egal,
ja.
Weil es geht um Folgendes. Ich habe immer zum Beispiel, wenn ich einen Laktattest gelaufen bin, immer wenn ich übersäuere, fängt dieser Muskel an weh zu tun, in der Nähe von der Armbeuge. Mhm. Und zwar, das ist wirklich, ich konnte immer spüren, nach 2 Runden vom 4-5er Tempo tut der weh, mein Laktatwert liegt bei 4-2 ungefähr.
Krass, okay.
Ist ganz krass. Und da hat immer eine Reaktion, wenn es anaerob wird, immer wenn ich richtig in die Überbelastung komme und wenn dann die Muskeln übersäuern oder beziehungsweise das Blut in dem Moment sozusagen nicht mehr so richtig fließt, dann habe ich hier einen Schmerz, das spüre ich.
Ja, sowas habe ich jetzt keinen Vergleich. Also ich weiß, dass wenn ich Tempoläufe auf der Bahn mache, dann merke ich es irgendwie zuerst im Rücken. Ich habe immer das Gefühl, da, das ist so, als wenn da wirklich jemand so Acid ausschüttet irgendwie, gefühlt. Und es ist ein bisschen eine andere Sache, aber geht dann wieder zu unserem Thema Laufen zurück. Ich merke auch ganz krass, wenn ich übersäuere und wenn ich einfach meinen Körper nicht mehr diese Laufposition halten kann, passieren zwei Dinge. Zum einen fahre ich meine Arme aus, also ich laufe dann nicht mehr mit Ellbogen nah am Körper, wie man sollte, sondern wirklich so, wenn ihr euch vorstellt, wie so ein Chicken, also die Ellbogen wirklich nach außen gedreht. Und mein Kopf geht nach oben, also ich mache so richtig krass.
Nach vorne, oben, kenne ich auch.
Und den Kopf so nach hinten legen.
Je mehr man kaputt wird.
Ja, und man neigt auch dazu, oder ich zumindest, den Kopf so zu wackeln. Das ist ganz schlimm. Ihr müsst ja mal darauf achten, wenn ihr auf der Bahn lauft. Das ist übrigens hier nochmal ein Lauftipp für euch, wenn ihr euch verbessern wollt. Gerade also für längere Läufe ist es jetzt nicht so ausschlaggebend, obwohl auch irgendwo. Aber gerade für so Tempoläufe, wenn ihr einen schnellen 400er laufen wollt oder so, dass man auch mal auf jeden Fall Lauftechnik übt und dann echt einfach mal zum Beispiel 10 400er macht, mit nicht vollem Tempo, aber schon zügig, aber da wirklich darauf achtet, okay, ich mache jetzt die Knie hoch, ich habe die Arme dran, ich lasse meinen Kopf gerade, am besten noch jemanden ranholen, der bei euch immer schaut und euch zuruft, was ihr gerade falsch macht.
Sehr gut. Also wir sind kurz vorm Ende. Ich würde sagen, wir müssen nochmal den Athlete of the Week raushauen. Was ja ziemlich gut zum Thema Laufen passt, würde ich sagen.
Absolut. Okay, Leute, ich lese ihn mal vor. Einen Moment. Und zwar, das kommt von Stefanie Müller und sie möchte eine Athlete of the Week nominieren. Sie hat bereits den Trans-Canaria-Lauf, 128 Kilometer unter 24 Stunden gemacht und sie wollte im September ihren ersten 100-Miles-Run in den USA laufen, aber dieser wurde leider aufgrund von Corona gecancelt. Ich finde, diese 100-Mile-Run, das ist auch so ein Mindfuck, also richtig krass.
Absolutely verbietet's.
Und sie hat als Ersatz den Swiss Peak Marathon gerockt in der 16. Schwangerschaftswoche. Das finde ich halt richtig krass.
Wow.
Ich weiß nicht, wie dick man da schon ist, aber sie ist auf jeden Fall, hat sie diesen Titel auf jeden Fall mehr als verdient. Aber jetzt muss ich gerade lachen, weil hier steht kein Name dazu. Moment mal. Unterhalte die Leute mal. Ich gucke das mal nach. Weil das, also wie stehst du zu so 100 Kilometer, Miles, 100 Miles Runs?
Am Stück?
Ja.
Da stehe ich gar nicht zu.
Nee, da stehst du auch
da
nicht.
Da stehe ich voll drüber über dem Thema. Nee, 100, also ich meine 100 Meilen sind ja, wenn ich richtig im Kopf habe, sind das so 160 Kilometer, ne? Das ist ja schon wirklich richtig krank, das sind 4 Marathon am Stück.
Bist du schon mal Marathon gelaufen?
Das ist übrigens, wäre die letzte Frage von mir gewesen. Schön, dass du sie vorwegnimmst.
Okay, erzähl dir schon mal dann den Namen so lange.
Bist du schon mal, oder sind wir schon mal einen Marathon gelaufen? Und wenn ja, was die Zeit? Und wenn nein, ist das so ein Ding, was bei uns so Bucketlist-mäßig ist?
Also erstmal ganz kurz, sie ist hoffentlich bei High Rocks in Basel, ist sie auch eventuell dabei. Und sie hat gesagt, das wäre schön, wenn ich auch dabei bin. Mal gucken, ob ich das schaffe. Jetzt habe ich, sie hat auch ihren Namen hier nicht drinstehen, aber bei Instagram heißt sie Passion for Potential. Finde ich einen sehr schönen Namen.
Schön und herzlichen Glückwunsch zum Athlete of the Week.
Absolut.
Und auch großer stritzt in große Schuhe, weil der letzte Athlete of the Week war ich.
Na,
geil. So.
Die Freundin heißt Catherine. Okay, das noch dazu, das reicht jetzt.
Sehr gut.
Marathon. Ich bin noch nie Marathon gelaufen. Ist jetzt auch nicht irgendwas, wo ich sage, boah, das muss ich in meinem Leben auf jeden Fall schon mal gemacht haben. Ich hatte richtig Bock, mal einen Halbmarathon zu laufen und dachte so, es kann nicht sein, dass alle Leute sowas schon mal gelaufen sind.
Warum hast du einen Halbmarathon mehr Bock als Marathon?
Weil Marathon für mich ist das einfach zu lang. Das Ding muss man dazu auch nochmal sagen.
Ja, aber
ganz kurz hier. Das ist ja auch so, wenn ihr jemand seid, der Sprintfähigkeit aufbauen will, der spritziger werden will, dann machen so lange Läufe für euch überhaupt keinen Sinn. Deswegen regen sich immer viele Trainer darüber auf, dass einige Fußballer einfach für eine Vorbereitung so 10 Kilometer laufen. Brauchst du nicht. Du läufst im Spiel zwar 10 Kilometer mal, aber
nicht am Stück.
Nein, du hast dazu diese
Überraschung.
Du müsstest lieber die 10 Kilometer Distanz und immer kleine Sprints dazwischen halt so und dann so Pausen oder was auch immer. Und deswegen geht tatsächlich so bei so ganz langem Training, sagt man, diese schnellen Muskelfasern, die keine Ahnung, gehen da verloren oder was auch immer.
Aber nochmal zurück, ich muss dich da nochmal anschreien.
Ja.
Weil, also, ein Halbmarathon als Ziel, das check ich nicht. Das hat doch null Prestige, das ist doch völlig, das kannst du einfach machen.
Das ist halt so ein Ding, das haben alle gesagt. Und ich war so, Alter, Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Das ist einfach mal doppelt so lang, wie ich normalerweise laufe. Das ist schon lang.
Ja,
und ich fand auch, dass es lang war.
Entschuldige bitte, du hast mir gerade, neulich hast du noch erzählt, dass deine Schwester mal eben so am
Ja, ich bin ja nicht
Samstag
meine Schwester, ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist
bist
aber.
Bist du sicher?
Aber das ist halt genau das Ding. Also, ich habe dann gesehen, alle möglichen Leute machen so einen Halbmarathon mal eben so. Und mir war es ehrlich gesagt scheißegal. Für mich war es trotzdem volles Achievement. Ich war derbe stolz auf
mich. Hast du es jetzt gemacht oder
nicht? Ja, habe ich. In der Corona-Zeit war ich dann irgendwann so, hey, komm, ich laufe jetzt einfach mal los und bin einfach mal losgelaufen, ohne mir ein Ziel zu setzen, mache ich immer. Und dann mache ich oft so. Und irgendwann war ich so bei 16 Kilometern, da dachte ich so, okay, ich laufe jetzt noch einfach bis da hinten, dann sind das bestimmt. Und dann habe ich halt wirklich Kilometer für Kilometer geguckt und dachte so, Alter, das kann doch nicht. Da hatte ich nämlich einmal nämlich eine Uhr um. Aber geil, dann haben natürlich alle auch direkt gefragt, wie lange hast du gebraucht? Und Classic Imke hat natürlich nur auf Start gedrückt und nicht auf Stopp. Also,
ja, dann so 47 Tage, 12 Stunden.
Und ich hatte, dann kam ich wieder zu Hause an und hatte diese scheiß 21 immer noch nicht voll. Dann musste ich so über den Kiez laufen und das war einfach so.
Ach so, hast du noch. Ja. Aber es sind, 21 ist, ja, das ist schon lang. Ja. Aber nochmal, also da hätte ich jetzt zum Beispiel überhaupt keinen Bock drauf, weil das gibt mir gar nichts. Also da hätte ich so, wie ich so
ja,
sagen,
weil die
so,
Frage ist ja, warum? Nur weil alle anderen...
Nee, weil Marathon
so eine anerkannte Benchmark ist.
Ja, ja, weil Marathon ist das älteste, bekannteste und größte Distanzrennen, was es gibt.
Okay,
das gibt es
ja,
aus der
halt immer egal.
Das kommt aus der griechischen, also von den Griechen. So von
du wolltest dann quasi sagen, boah, ich bin schneller als Cäsar, der Dritte.
Nee, gar nicht. Das geht nicht um Zeit. Also das geht wirklich gar nicht. Nee, es geht nur um. Also, meine Antwort auf die Frage ist ja, ich würde, glaube ich, gerne einmal Bucketlist-Marathon machen. Ist aber wirklich eher so, wirklich so wie Bucketlist-mäßig. Ja. Also so wie ich auch, wie andere sagen, sie wollen unbedingt einmal einen Fallschirmsprung machen oder so. Mhm. Kannst ja auch sagen, ja, warum Fallschirm? Spring auch vom
ja,
Dach.
Ja,
und
voll. Also wenn ich einen Marathon mache, dann mache ich es genauso wie beim Halbmarathon einfach los und nicht nach, ich mache es auf jeden Fall mir keinen Plan. Also ich würde niemals sagen, boah, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr Marathontraining und
nee,
dann laufe
ich
ein.
Nicht. Ich würde auch, das sage und das kündige ich auch an, irgendwann passiert's. Ich würde schon einen Marathon dann mitlaufen, weil ich das witzig finde. Also am liebsten irgendeinen coolen, so Wien oder irgendwie so eine coole Stadt, irgendwie, wo man dann so mitten durch die Stadt rennt. Finde ich schon cool. Vielleicht auch Hamburg. Aber ich werde es auch so machen, dass ich einfach an den Start gehe und loslaufe.
Ja, ja, okay. Da wäre ich dann dabei. Vielleicht.
Und dann auch so. Auch völlig ohne Anspruch auf irgendwas, nur durchkommen. Ja, genau, kannst du viel live gehen die ganze Zeit.
Das machen wir.
Das wäre richtig witzig.
Machen wir einen Podcast zwischendurch.
Wir nehmen Podcast beim Marathon auf.
Geil, das wäre hart.
Aber nicht die ganze Zeit, das wäre ein mega langweiliger Podcast.
Das wäre richtig voll lang.
Nein, weißt du, wann wir live gehen, einen Podcast machen? Bei Kilometer 32.
Nice. So Leute, wenn ihr das hören wollt, lasst uns
bleibt
ein Like
dran.
Da. Ja, das sowieso. Und folgt uns hier auf der Podcast-Scheiße-Seite. Podcast-Seite.
Hast du gerade Scheiße gesagt?
Nein, das ist auch wieder mein Swearword, was immer, das obligatorische Swearword, was wir mal rein.
Einmal Hurensohn pro Folge ist bei ihm absolut Standard. Ja, okay. Das war die große Lauffolge. Es läuft bei uns.
Es läuft bei uns, Leute.
In diesem Sinne.
Schön.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es ist bei uns Dienstag, der 13. Oktober, morgen um 18 Uhr. Morgen hört ihr die Folge, kommt die Folge schon für euch. Ich übergebe mich, Imke.
Ich möchte zum Schluss nur noch mal sagen, seid euch selber nicht zu schade für Laufanalysen oder auch euch einfach mal mit euch selber zu beschäftigen, was tut euch eigentlich gut. Das machen wir, glaube ich, alle ein bisschen viel zu wenig. Sei es Ernährung, sei es Schlaf, was macht dich wirklich glücklich? Vielleicht hilft es auch jedem, dass man wirklich mal eine Stunde am Tag darin investiert, für eine Woche lang oder so, dass man einfach mal überlegt, was tut mir eigentlich gut? Tschüssi.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.